Das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Man fragt ja, ob Ehe und Familie heute noch zeitgemäß ist. Und man muss mal so diesen Begriff ein bisschen definieren. Ehe sind ja nur drei Buchstaben. Ja? Ich hörte jetzt dieser Tage, errare humanum est. Die Todgeweihten grüßen dich. Also das hat mit Ehe nichts zu tun. Ja? Nein, man könnte jetzt sagen, Ehe heißt, er hat eine. Ja? Oder wenn ein Sohn schon lange zu Hause ist, er nutzt das Hotel Mama bis zu seinem 40. Lebensjahr oder so, nicht? Und findet dann auch endlich jemanden, macht dann auch wow oder pfeift so, wie wir es gerade gehört haben, nicht? Dann kann die Mama sagen, er hat eine. Nicht? Oder man kann auch sagen, einer und eine und in der Mitte der Herr. Oder man kann sagen, Egoist heiratet Egoist. Oder man kann auch sagen, ein Herr eint. Und darum geht's heute Abend, ja, Ehe und Familie. Es gibt ja so viele unglückliche Ehen. In der Bundesrepublik Deutschland, in einem der reichsten Länder der Erde, haben wir eine Armut am Denken, eine Armut an Wissen über die Ehe. Das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Laut Statistik des Deutschen Statistikamtes, ja, des Bundesamtes für Statistik, gab es im Jahr 2003 50,09% Ehescheidungen. Das heißt, über 50%. Heute wird mehr als jede zweite Ehe geschieden. Und wenn man bedenkt, dass es im Jahr 1989, vor der Wende, bevor also die sozialistische Welt so in sich zusammenkrachte, vor der Wende hatten wir in der kleinen alten Bundesrepublik noch 745.000 Eheschließungen. Jetzt haben wir 16 Millionen Bundesbürger mehr und haben nur noch 435.000 Eheschließungen in einem Jahr. Und 50,09%. Inzwischen ist die Rate wahrscheinlich noch gestiegen. Lassen sich wieder scheiden. Und dann merken wir, dass wir heute mehr Ehescheidungen als Eheschließungen haben. Das ist eine traurige Bilanz. In einer Zeit, in der Ehe, Standesamt, Trauung und Verbindlichkeit einen eher geringen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben, wird es eben immer wichtiger, einmal die biblischen Maßstäbe zu diesem Thema aufzuzeigen, darüber zu reden. Und deswegen haben wir dieses Thema mit hineingenommen. Und Menschen sind heute ja zunehmend verunsichert oder suchen nach Richtungen. Sie suchen nach Weisungen für ihr Leben und sie wissen nicht mehr, wo sie es finden können. Und dann geht man zum Eheberater, dann geht man zur Pro Familia, eigentlich müsste das Antifamilia heißen, weil die grundsätzlich für Abtreibung sind und weil sie grundsätzlich eigentlich dann raten, wenn ihr euch nicht mehr versteht, geht auseinander. Wir leben in einer Zeit des Werteverfalls, in einem Wertechaos. Und das macht unsere Familien zu einem Trümmerfeld. Wie viele Ehen sind kaputt? Und wie viele leiden darunter, dass ihre Ehe nicht so läuft? Man lebt nebeneinander anstatt miteinander. Der Familienkreis ist zu einem Halbkreis geworden. Der Fernseher ist der Mittelpunkt der Familie. Ja, und das kann schon passieren, wenn das Ding mal kaputt ist, dass der Papa die Kinder anguckt und sagt, Mann, seid ihr groß geworden. Ja, weil er sie einfach nicht mehr gesehen hat, vor lauter diese Glotzkiste da. Schaut, eine Trauung, zunächst die standesamtliche und dann natürlich die kirchliche, so ist es halt in Deutschland hier normal, ne? Mit der Absicht, auch den Segen Gottes für die eigene Ehe zu erbitten, ist daher schon etwas Seltenes geworden. Hat schon Seltenheitswert. Ja? Und es ist natürlich jetzt die Frage, wie können wir heute über Ehe reden? Warum scheitern so viele Beziehungen? Und wie sagt Wie zeigt uns die Bibel, was Gott unter Ehe versteht? Und der Herr Jesus, er greift das einmal auf, als er gefragt wurde wegen der Ehescheidung im Matthäus-Evangelium, und er sagt, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Und er sagt weiter, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ja, Ehe, könnte man sagen, ist eigentlich so eine Art göttliche Freude. Gott freut sich an der Ehe. Wer die Bibel aufschlägt, der wird schon auf den ersten Seiten das entdecken. Gott hat dem Menschen die Ehe geschenkt. Ja? Und das von Anfang an. Sie ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Sie ist kein Sakrament, wie man das so sagt, kein Instrument der Knechtschaft, sondern ein Geschenk des lebendigen Gottes. Und es ist gedacht als etwas Beglückendes, als etwas Frohmachendes für uns Menschen. So hat Gott sich die Ehe gedacht. Was hat Gott denn damals gesagt? Er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, als er den Adam geschaffen hatte. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die um ihn sei. Manche Übersetzungen sagen Gehilfin. Das gefällt mir nicht ganz so gut, weil eine Gehilfin ist etwas Untergeordnetes. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie beide gleich sind vor Gott. Sowohl Mann als auch Frau. Gott hat am Anfang nicht im allgemeinen Sinn Menschen geschaffen, sondern eben ein Ehepaar. Und so lesen wir das ja in 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Und in Matthäus 19, da sagt der Herr Jesus dann in Vers 4, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie von Anfang als Mann und Frau erschuf? Habt ihr das nicht gelesen? Ich weiß, heute gibt es in vielen Gesellschaften dieses Patriarchat, ja, da ist der Mann der Pascha, ne, und die Frau bringt ihm die Kartoffeln. Ne, so ungefähr. Und das haut so nicht hin. Schaut, Gott drückt seinen Lebenswillen in diesem Miteinander von Mann und Frau aus. Er delegiert gewissermaßen seine Kreativität, seine Schöpferkraft in die Gemeinschaft der Ehe. Und daraus geht dann im Normalfall neues Leben hervor. Und das ist diese unvergleichliche Würde, die Gott der Ehe verliehen hat. Das heißt nicht, das schließt also nicht aus, dass Gott Menschen auch einmal ohne Partner sein lässt. Dass Menschen alleine durch das Leben gehen. Aber dieses Vorbild oder dieses Vorrecht, sein Bild der Liebe zu sein, seinen Lebenswillen auszudrücken, dieses Vorrecht spricht Gott alleine der Ehe zu. Und er hat seine helle Freude daran, wenn ein Paar sich noch traut, sich trauen zu lassen. Ja, wenn Menschen noch heiraten. Ja, Gott freut sich an Ehe und segnet sie. Ich bin davon überzeugt, Gott segnet nichts oder freut Gott mehr als da, wo Menschen in die Segensräume eintreten, die er uns geschaffen hat. Wir merken das sehr stark an dem ersten Zeichen, das der Herr Jesus tat, als er seinen öffentlichen Dienst begann. Da war er auf einer Hochzeit eingeladen. Ja, und dort mangelt es plötzlich an Wein. Ich weiß nicht, waren die alle schon, haben die schon so viel gebechert, hatten die zu wenig eingekauft, was immer auch war, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, der Herr Jesus, er sagt, sie sollen 6 große Steinkrüge mit Wasser füllen. Und er verwandelt dort das Wasser in Wein. Ja, und er hilft somit den Gastgebern aus ihrer Verlegenheit, in die sie geraten sind. Ist ja peinlich, nicht? Man hat einen Haufen Gäste, vielleicht sind noch ein paar mehr gekommen, und das Essen langt nicht. Ja, was macht man dann? Nee? Hier hat der Herr Jesus ihnen weiter geholfen. Und dann steht da in Vers 11, Johannes 2, können wir das lesen. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, schaut, weil Gott sich über die Ehe freut, deshalb lässt Jesus dort etwas von seiner Herrlichkeit erkennen. Lässt er etwas zeigen von dem, wer er ist. Weil er sich einfach freut darüber. Und daran können wir merken, wie lieb es dem Herrn ist, dass Menschen heiraten. Gott segnet die Ehe. Schaut, und es funktioniert. Eine Ehe, die mit Gott als Dritten im Bunde geschlossen ist, kann funktionieren. Und man wird sich freuen, ja, wie man sich über eine gute Erfindung freut, die funktioniert. Ja, wenn man merkt, wie schön es ist, dass man einander ganz tief verstehen kann. Wenn man erlebt, dass der andere mich trägt, dass er mich stützt. Wie er meine Defizite, die ich auch habe, ausfüllt. Und dann merkt man mit einem Mal, die Ehe, sie ist eine ganz tolle Erfindung Gottes, die uns froh machen will. Ehe, so hat jemand gesagt, ist wie eine Entdeckungsreise. Ehe bedeutet, den anderen Menschen zu entdecken. Meine Frau und ich sind jetzt fast 35 Jahre verheiratet. Also schon ewig, kann man was sagen, gell? Und trotzdem merken wir immer wieder, du bist so ganz anders. Und ich staune immer wieder, was für ein schöner und einzigartiger Mensch das ist, mit dem ich da zusammenleben darf. Ja? Unsere Ehe, sie wird uns göttliche Freude bereiten, wenn wir entdecken, was dabei alles herauskommen kann. Nicht? Die Fähigkeit, Schweres miteinander zu tragen. Die Fähigkeit, füreinander da zu sein. Und natürlich das Wunder, dass aus dieser Liebe ein neuer Mensch, ein neues Leben hervorgehen darf. Und wer mal so ein Baby in seinen Armen gehalten hat, der weiß doch, das haben nicht wir geschaffen, das ist uns geschenkt worden. Das vergisst man in Deutschland leider. Die deutsche Durchschnittsehe hat heute nur noch ein Drittel Kind. Muss man sich mal vorstellen. Bei einer weltweit erfassten Statistik von 194 Ländern liegt Deutschland an 189. Stelle, was die Geburtenrate angeht. Sollte man mal drüber nachdenken. Rein rechnerisch könnte bis zum Jahr 2018 bei der Bundestagswahl ein Türke Bundeskanzler werden. Ja? Weil die Deutschen aussterben. Da werden wir Türkisch als zweite Amtssprache haben, dann hilft uns Russisch auch nicht mehr weiter. Ja, da müssen wir also umlernen. Nee, da sollten wir drüber nachdenken. Ja, es ist wirklich eine fürchterliche Sache. Kinder, so sagt uns die Bibel, sind eine Gabe Gottes. Sind ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Nur die meisten Aussiedler haben ja noch mehr. Ja, die haben 7, 8 oder noch mehr Kinder. Ja, aber normal ist es heute nicht mehr. Ist ja verrückt, ne? Willst du eine Zahnbürste kaufen, elektrische, ist für 4 Personen. Ja, ab 2 Personen ist ja noch okay, ab 2 Kinder, ab 3 ist man schon kinderreich und ab 4 ist man asozial. Das ist das Denken in Deutschland. Ja, deswegen habe ich schnell aufgehört, wir sind kinderreich. Nein, es ging nicht mehr weiter. Schaut, Gott hat also den Menschen von Anfang an als Einheit in Mann und Frau gedacht. 2 Personen und doch 1. Und noch etwas. Er hat sie auch 1 mit sich selber gedacht. Ja, denn er setzte dieses einzige Ehepaar damals ins Paradies, in den Garten Eden und pflegte dort mit Adam und Eva engste, ganz, ganz harmonische Gemeinschaft. Und diese beiden, sie erlebten dort unbeschreibliches Glück in dieser ungetrübten, wunderbaren Gemeinschaft zwischen Mann und Frau mit ihrem Gott. Man kann also sagen, dass in dieser Beziehung, in dieser ungetrübten Beziehung, das Wesen des Paradieses bestand. Das kann man so sagen. Und das ist der große Unterschied zu heute. Denn heute lebt man in vielen Ehen zwar mehr oder weniger glücklich zusammen, aber eben meist nicht mehr mit Gott als Dritten im Bunde. Durch den Sündenfall ist gewissermaßen dieses Band der Verbundenheit mit Gott zerrissen. Ja, diese gesegnete Ganzheit, der Sündenfall zerstörte den Frieden mit Gott und damit auch den Frieden der Ehe und letztlich auch den Frieden mit sich selbst. Und so ist das familiäre, eheliche Elend, von dem die Menschheit heute gezeichnet ist, ganz logisch. Und wir brauchen uns ja nicht darüber zu wundern, dass die Verhältnisse im menschlichen Miteinander so durcheinander und zerrüttet sind. Ich kann uns heute Abend nur den Idealfall von der Bibel her aufzeigen. Ich bin davon überzeugt, dass was die Bibel sagt, funktioniert auch. Schaut die stets steigenden Zahlen der kaputten Ehen und Scheidungen sind doch im Grunde selbstverständlich. Sind eine logische Folge der Gottlosigkeit unserer Zeit, der Wertelosigkeit unserer Zeit, weil die Einheit zwischen Gott und dem Menschen total zerstört ist. Durch den Sündenfall ist gewissermaßen der Grundbaustein des menschlichen Glücks zerstört worden. Und man fragt sich natürlich, wo kann ich noch Glück finden? Das fragt man sich. Schaut, das ist doch genau der Grund für den Streit der Menschen untereinander. Das ist der Grund für Hass, das ist der Grund für Krieg, auch für den sogenannten Kampf der Geschlechter. Ja? Aber Mann und Frau, sie gehören zusammen, wie zum Beispiel meine beiden Hände, ja, da zu mir gehören. Wenn die sich jetzt ständig bekämpfen würden, ne, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo in der Klinik landen, würde ich irgendwo weggeschlossen werden, weil die sagen, da ist die Beziehung zum Kopf kaputt gegangen. Da stimmt irgendwas nicht mehr. Ne? Und das ist ja genau das Dilemma, in dem wir uns befinden. Das ist unser menschlicher Zustand. Daher haben wir doch so viel Durcheinander. Jeder tut, was ihm gerade Spaß macht. Warum? Weil unser Verhältnis zu unserem Schöpfer durcheinander geraten ist. Weil es abgerissen ist. Weil wir keine Verbindung mehr zu Gott haben. Und viele leben heute ohne Trauschein zusammen und man meint, ohne diese Legitimation auszukommen. Ja, man führt so eine Lebensabschnittspartnerschaft. Und ich habe schon gehört, dass von verschiedenen Kanzeln, selbst wenn ein Paar noch heiratet, der Pastor nicht mehr sagt, bis dass der Tod euch scheidet, sondern solange eure Ehe hält. Und damit ist die Sollbruchstelle vorgegeben. Ne? Und wenn die Liebe weg ist, ist ja kein Problem. Ne? Scheidungsanwalt und die nächste lauert schon. Ne? Ist ja schon da. Aber ich möchte sehr, sehr deutlich sagen, die Liebe, so hat mir jemand gesagt, ist wie der Tod. Man kann sie nicht einfach ausprobieren. Es geht nicht. Man versucht dann die Ehe dadurch zu retten, indem man dem Partner die Möglichkeit gibt, vielleicht so einen Seitensprung zu machen. Da sagt man, es gibt so einen neuen Schwung für die Ehe. Ja, wohin denn? Zum Scheidungsanwalt. Oder? Schaut, die Bibel sagt uns genau das Gegenteil. Die Bibel kennt alleine die Monogamie, das heißt die Ein-Ehe. Jetzt gibt es natürlich welche, die sagen, im Alten Testament ist die Vielweiberei erlaubt gewesen und erst im Neuen Testament die Ein-Ehe eingeführt wurden. Entweder haben diese Menschen die Bibel nie gelesen oder nur sehr oberflächlich drüber weggelesen. Ja? Denn von Anfang der Schöpfung an ist es klar gesagt, dass Gott für Adam eine Frau geschaffen hat und nicht zwei oder vier oder wie viele Frauen. Ja, und deswegen sagt es der Herr Jesus doch auch in Matthäus 19, Vers 5. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Übrigens ist es auch ein wichtiger Aspekt. Viele Ehen funktionieren nicht, weil man nicht verlassen kann, weil man nach wie vor mit den Eltern zusammenlebt. Ja, das haut nicht hin. Und dann funkt man dann natürlich immer in so eine Ehe rein. Das ist so ganz klar. Nein, der Herr Jesus sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das sagt er nicht, die vier oder fünf oder wie viele werden ein Fleisch sein. Nein, sondern die zwei. Schaut, und das lehrt uns die Bibel nicht erst im Neuen Testament, sondern das steht doch schon auf den ersten Seiten der Bibel. Das müssen wir doch einfach mal sehen. Natürlich hat es im Alten Testament Zeiten gegeben, wo das anders gehandhabt wurde. Natürlich gab es die Vielweiberei. Aber steht an keiner Stelle, dass Gott das für gut gefunden hat. Ja? Niemals. Und immer da, wo wir von Vielweiberei lesen, dann hat es so gut wie immer zur Eifersucht, zu Streit, zur Vertreibung, zum Mord, zur Ausschweifung und zum Götzendienst geführt. Schaut, und weil die Bibel uns zur Belehrung gegeben ist und weil Gott uns immer den Spiegel vorhält, wie wir Menschen sind, ist das alles aufgeschrieben worden, um uns zu zeigen, das war damals so, aber nicht, weil Gott das für gut heißt. Und in diesem Zusammenhang ist es ganz interessant zu lesen, dass ausgerechnet Salomo, der ja später durch seine Vielweiberei zu Fall gekommen ist, in den Büchern, die er geschrieben hat, die in der Bibel stehen, die Ein-Ehe preist. Ja? Ist interessant. Als er die Sprüche und das Buch Prediger schrieb, stand er eben nicht unter dem Einfluss der Sünde, sondern unter dem Einfluss der Inspiration des Heiligen Geistes. Ich will uns das mit zwei Stellen belegen. Einmal Sprüche 5, Vers 18. Deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an dem Weibe deiner Jugend. Nicht an den Weibern deiner Jugend. Oder im Prediger 9, Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Alle Tage deines Lebens, nicht mit den Frauen. Das müssen wir einfach mal klar sehen. Hier spricht also Salomo Gedanken Gottes aus, die schon der Schöpfung zugrunde lagen. Gott hat den Menschen also von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Und in dieser biblischen Tatsache liegt eine ganz gewaltige Gleichstellung, die Frau und die der Mann von Gott her besitzen. Ja, wir lesen das doch in 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Das heißt, Mann und Frau entsprechen genau gleich dem Bilde Gottes. Gott hat die Frau, natürlich den Mann zuerst geschaffen. Aber er hat dann aus dem Mann heraus die Eva geschaffen. Ja? Von der Rippe, wir kennen ja die Geschichte soweit. Ich bin davon überzeugt, Gott hätte die Eva auch aus dem Fußknochen nehmen können. Hat aber nicht getan, sodass der Mann nicht auf ihr treten kann. Nicht? Er hat sie ihm auch nicht aus dem Kopf genommen, dass sie über ihm steht, sondern von seiner Seite, dass sie miteinander stehen, auf einer Ebene. Und das müssen wir einfach einmal erkennen. Ja? Wir müssen erkennen, weder die Schöpfung, noch die Gebote Gottes, noch das Evangelium machen einen Werteunterschied zwischen Mann und Frau. Sie sind auch beide gleich, ohne Unterschied, zum Glauben und Heil berufen. So lesen wir das einmal im Galaterbrief. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Die Gleichstellung der Frau ist also nicht eine Erfindung irgendwelcher linker Ideologen, sondern ein Grundsatz im Schöpfungsgedanken Gottes. Und das möchte ich auch deutlich machen. Die Bibel braucht keinen Nachhilfeunterricht von irgendwelchen Ideologen, Philosophen oder modernen Politikern. Ja, denn Gott hat sowohl Mann als auch Frau in seinem Ebenbild geschaffen. Ja, und der Grundsatz, dass Gott einen Mann und eine Frau nach seinem Bild erschuf, zeigt uns nicht nur, dass die Frau gleichwertig ist. Sie zeigt uns auch die Verschiedenartigkeit der beiden Geschlechter. Die sind ja da. Schaut, und die Emanzipationsbewegung und die Frauenrechtler ignorieren diesen Schöpfungsgrundsatz. Ich möchte fast sagen, sie zerstören ihn geradezu. Die Frau ist doch nun mal anders als der Mann. Und der Mann ist anders als die Frau. Ja? Und man drückt heute durch diese Bewegung die Frau buchstäblich in eine Männerfunktion hinein. Ja? Aber Gott schuf eben einen Mann und eine Frau, die sich sowohl in ihrer Körperanlage als auch in ihrem Wesen eindeutig unterscheiden. Und wer jetzt gewaltsam erzwingen will, dass dieser Unterschied zwischen Mann und Frau abgeschafft wird, der schafft nicht Gleichstellung, sondern er zwingt unsere Frauen, wie Männer zu werden. Und das hat fatale Folgen. So wird von den Frauen nämlich gefordert, gegen ihre Wirklichkeit zu leben. Und über kurz oder lang werden die Frauen daran zerbrechen. Und die Familien ebenso. Und die Männer letztendlich auch. Und ich bin davon überzeugt, wir hätten viel weniger Probleme in unseren Ehen und Familien, wenn beide Partner akzeptieren würden, dass sie von der Schöpfung her unterschiedlich sind und unterschiedliche Aufgaben haben. Ich will das mit einem ganz banalen Beispiel verdeutlichen. Ich lade gern Gäste ein. Ja, gerne. Und meine Frau sorgt für die Atmosphäre. Ja? Wenn ich den Tisch decken würde zu Hause, da wäre auch Messer und Gabel da, wäre auch ein Teller da. Ja, aber wenn meine Frau deckt, da ist ein Tischtuch drunter. Und da sind Servietten da. Und da brennt ein Kerzchen. Und da ist ein Blumenwäschen da. Ja? Versteht ihr? Sie schafft die Atmosphäre. Und sie freut sich genauso am Besuch wie ich auch. Ja, also Gott schuf Mann und Frau gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und von daher meine ich, ist es ein lebenslanges Abenteuer, den Lebenspartner zu entdecken. Ja, entdecke deine Frau. Entdecke ihr Wesen, ihren Charakter, ihr Denken, ihre Anlagen, auch ihre Handlungsweisen und gehen umgekehrt genauso. Du Frau, entdecke deinen Mann. Beobachte ihn einmal. Du wirst es merken. Schaut, wir sollten es nur lernen, die Andersartigkeit des anderen Geschlechts zu akzeptieren und zu verstehen. Heute geht deswegen so viel kaputt, weil man das nicht mehr will. Und man kann auch nicht mehr miteinander reden. Man geht nicht aufeinander zu, sondern aufeinander los, ja. Aber wir sollten einander annehmen. Und wir sollten in dieser Andersartigkeit versuchen, den anderen besser kennenzulernen. Und wir werden merken, auch wenn wir noch so verschieden sind, es funktioniert. Wenn wir erkennen, Gott hat uns so gemacht. Er hat uns genau so geschaffen. Ganz genau so. Und das wollen wir doch annehmen und lernen. Und dann wird diese Ehe glücklich sein, ja, göttliche Freude wird dann da sein. Aber dazu gehören eben drei. Da gehören drei dazu. Ne? So viel drei, Moment mal, also du hast davon gesagt, wie viel Weiberei gab es nicht. Ja? Nein, ich meine damit nicht, dass es zuallererst heißt, meine Frau meine Freude oder mein Mann meine Freude, sondern Jesus meine Freude. Gottes Lamm, mein Bräutigam. Ja, Gott gehört dazu. Er gehört in die Mitte unserer Ehe. Er ist die Klammer, die uns hilft, auch die Andersartigkeit des anderen zu ertragen. Es ist ja oft so, ne, das, was einen früher so gereizt hat, was so nett war, so reizvoll war, wenn es weitergeht in der Ehe nach 30 Jahren, regt einen das fürchterlich auf. Ne? Mit einem Mal. Die Tiere werden auch immer größer. Früher war es das Täubchen, ne? Und dann war es die Taube, und jetzt ist er Taubsross, ja. Also, so, ist er manchmal, ne? Ich staune ja immer wieder, wie die Männer es schaffen, die Frauen zu bezirzen. Solange sie nicht verheiratet sind. Die wissen, die Frau will umworben sein. Und da tut man alles. Das klappt. Die Frau sagt, du hast mir noch nie Blume geschenkt. Doch, doch. Ach, du meinst den Kaktus, den ich vor 30 Jahren bekommen habe. Das haut nicht hin. Auch in der Ehe möchte die Frau umworben sein. Erobert werden. Ja? Ich habe dir doch gesagt, dass ich dich liebe. Habe ich dir am Standesamt bezeugt. Das muss reichen für alle Ewigkeit. Oh Mann, das ist arm. Das ist wirklich arm. Schaut, als Christ stehe ich in einem Bund. Und zwar ist in erster Linie in einem Bund mit dem lebendigen Gott, den er durch den Herrn Jesus aufgerichtet hat. Jesus ist mein Erlöser. Und den möchte ich an der ersten Stelle in meinem Leben haben. Und bevor ich meine Frau gefragt habe, ob sie meine Frau werden würde, habe ich sie was ganz anderes gefragt. Ob sie nämlich bereit ist, überall mit hinzugehen, wo Gott uns hinführt. Ob sie bereit ist, die zweite Stelle in meinem Leben einzunehmen. Wenn sie dann Nein gesagt hätte, hätte ich sie nicht geheiratet. Wahrscheinlich. Schaut, und das ist das, was mir heute hilft, meinen Dienst zu tun. Ich bin über 200 Tage im Jahr nicht zu Hause. Ich habe manchmal aufgeben wollen. Ich erinnere mich so am Anfang meiner Zeltarbeit. Ich war damals als Diakon unterwegs. Das hieß Zelt auf- und Abbau, das hieß Transport. Während der Evangelist nach Hause fuhr, musste ich das Zelt verlagern, am nächsten Ort wieder aufstellen. Wir haben damals 12 Tage evangelisiert. Mittwoch war Schluss, abends abgebaut, die Nacht durchgefahren, Donnerstag früh aufgebaut und am Freitagabend ging es schon wieder los. Da war kein Platz für Familie. 270 Tage nicht zu Hause. Und irgendwann war ich dann daheim und ich merkte einfach, wir haben uns auseinandergelebt. Es geht nicht mehr. Die Harmonie war weg. Und da suchte die Müllabfuhr einen Müllkutscher. Naja, ich hatte ja durch den LKW vom Zelt den Führerschein, den Lastwagenführerschein, ja, und bewarb mich bei der Müllabfuhr. Das heißt, ich wollte mich bewerben. Und hat meine Frau mich erwischt. Ich habe das Ding nicht mehr rechtzeitig unter den Schreibtisch gekriegt. Und meine Frau redet nicht viel. Wer sie kennt, weiß das. Die kann den ganzen Tag irgendwo sitzen und zuhören. Ja, da kommt nicht viel von ihr. Und da sagt sie zu mir, was machst denn du da? Ja, ich sage, siehst ja, ich bewerbe mich. Du hast doch eine Arbeit. Ja. Und? Ja, ich sage, wenn unsere Ehe dabei kaputt geht, unsere Familie darunter leidet, dann geht's nicht. Und dann sagte sie, glaubst du, dass Gott dich in diesen Dienst berufen hat? Und davon war ich überzeugt und bin ich überzeugt. Ich sagte, ja, dann tu ihn auch. Und so hat mir meine Frau immer den Rücken gestärkt, immer. Aber sie ist auch mit einer der Ersten, die erfährt, was im Zelt läuft. Sie weiß, wenn jemand in Herrn Jesus aufgenommen hat und weiß, das hat sich gelohnt. Ja? Und meine Kinder genauso. Ich denke, das ist sehr wichtig, Jesus an die erste Stelle zu haben im Leben. Natürlich, Jesus hat gewissermaßen einen Treuebund mit uns geschlossen. Ja, Jesus Christus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat dort den neuen Bund in seinem Blut geschlossen mit uns Menschen, um uns wieder mit Gott in Verbindung zu bringen, um diese unterbrochene Gemeinschaft, die im Paradies zerrissen ist, wieder zusammenzubringen, uns wieder eins zu machen mit dem lebendigen Gott. Schaut, dort am Kreuz hat Jesus Christus, Gottes Sohn, sich festnageln lassen aus Liebe zu dir. Und diese Liebe sollte nun unserer Liebe vorausgehen. Ja, der Liebe in unserer Ehe. Und diese Liebe wird auch unsere Ehe tragen. Und was sagt der Herr Jesus denn? Das ist der neue Bund in meinem Blut. Und dieser Bund trägt auch den Ehebund. Und das wirkt sich aus in einer gottgegebenen Verbundenheit, aber auch in einer großen Freiheit, die wir haben dürfen. Aber der Herr, er verbindet die Eheleute auf eine ganz wunderbare Weise. Sie können miteinander beten. Wird das in deiner Familie noch gemacht? Wann hast du das letzte Mal mit deiner Frau gebetet? Das überlässt man heute vielmals den Frauen alleine. Ja? Die Kinder in der Weise zu erziehen. Nein, die Bibel sagt die Väter. Da sind die Männer gefordert. Die haben eine große Verantwortung. Der Herr verbindet uns durch das gemeinsame Gebet und auch durch diese gemeinsamen Ansichten, diese geistlichen Ansichten, die man gemeinsam erringt, indem man miteinander das Wort liest, indem man miteinander in der Bibel forscht, sich austauscht. Und ich möchte es mal so sagen, Ehe ist wie eine Pyramide. Ja? An der Spitze sollte der Herr Jesus sein. Und jetzt ist etwas, manche sagen, aber wieso einen Dritten im Bund, das ist ein Quatsch. Nein, je näher Mann und Frau dem Herrn Jesus kommen, was passiert da? Ich zeige es euch. Umso näher kommen sie sich selbst. Steht ihr? Je näher wir miteinander zu Jesus kommen, umso näher kommen wir auch aneinander. Ne? Kommen wir zusammen. Umgekehrt geht es allerdings auch, wenn wir uns vom Herrn entfernen, wenn das Bibellesen vernachlässigt wird, wenn die Familienandacht stirbt, wenn die stille Zeit nicht mehr da ist, wenn wir uns mit dem Herrn nicht mehr beschäftigen, ja, dann werden wir auch in der Ehe irgendwie auseinanderdriften. Das müssen wir einfach sehen. Jesus verbindet uns enger, als wir das überhaupt in irgendeiner Weise tun können. Wesentlich enger. Und Ehe ist auch drittens ein Bekenntnis. Ja, ein Bekenntnis. Das ist, ich sage ja schon, es ist heutzutage eher die Ausnahme, dass Paare heiraten. Und scheinbar gibt es ja eine Menge Gründe, das nicht mehr zu tun. Und wenn man sich die vielen kaputten Ehen einmal anschaut, dann kommt man schon auf diesen Gedanken. Ja, und manche Gesetzgebung, die wir haben, ist einfach Ehe- und familienfeindlich. Das müssen wir einfach sehen. Die Benachteiligung durch Steuern und oder was weiß ich was, die ist da. Und manch einer sagt, das will ich nicht mehr. Ja, Ehe ist ein Bekenntnis. Aber, wie ich schon sagte, sie ist von Gott gesegnet. Sie ist die einzige Lebensform, in der beide Partner von Gott gesegnet sind. Und die Liebe und die Sexualität, die uns Gott geschenkt hat, ist unter den Schutz der Ehe gestellt. Und davon weicht Gott niemals ab. Niemals. Ihr Mädchen, lasst es euch sagen. Ich mache jetzt hier nicht den Oberlehrer. Aber überlegt dir das einmal. Du wirst von einem Jungen benutzt. Heute gibt es ja so diese Schülersprüche, nicht? Ich liebe dich wie eine Zigarette. Ich mache dich an, ich genieße dich, ich werf dich weg. Da bist du wie ein angebissener Apfel. Und dann kommt der Nächste und probiert dich aus, beißt noch mal ein Stück ab. Und der Nächste. Und der Vierte oder Fünfte soll sich an dem, was von dir noch übrig ist, dann ergötzen. Und ich will aber noch was sagen. Die meisten jungen Männer, wir haben es auch vorhin gerade im Zeugnis gehört, die meisten jungen Männer wollen gerne eine unberührte Frau in die Ehe nehmen. Denk darüber nach. Wenn du es nicht aushalten kannst, dann heirate. Aber mach das bitte nicht zu deinem Hauptgrund. Das wäre ein fataler Fehler. Liebe und Sexualität ist unter den Schutz der Ehe gestellt. Schaut, und daher ist die Ehe auch ein gutes Bekenntnis zu den Lebensordnungen des lebendigen Gottes. Und wer heiratet, übernimmt Verantwortung für den anderen. Ja, so wie normalerweise Eltern Verantwortung übernehmen für ihre Kinder. Ja, ich sage normalerweise, bei mir war es ja nicht der Fall. Ich bin ohne Eltern, ich bin scheidungsweise. Ja, ich bin ohne Eltern aufgewachsen. Aber ich möchte noch etwas sagen. Wenn wir Kinder haben, wie sollen unsere Kinder eigentlich lernen, was Verantwortung und Liebe bedeuten, wenn sie es nicht an uns sehen? Schaut, nur wenn wir unseren Kindern ein gutes Beispiel geben, dann haben sie doch die besten Voraussetzungen, es auch so zu machen. Umgekehrt natürlich auch. Wenn wir den Kindern ein negatives Beispiel geben, und das ist auch leider eine statistische Sache, ja, dass Ehen von Kindern, deren Eltern geschieden waren, auch irgendwann auseinanderbrechen. Was suchen die denn? Das habe ich ja in meinem Leben auch gesucht. Liebe, Glück, Geborgenheit. Ich wollte so schnell wie möglich heiraten. Wenn ich gekonnt hätte, wie ich wollte, wäre ich mit 17 schon verheiratet gewesen. Ich suchte einfach Wärme, Nestwärme. Meine Oma hat sich bemüht, mich aufzuziehen. Aber sie konnte mir das nicht geben, was Eltern mir hätten geben können. Das müssen wir einfach sehen. Schaut nur, wenn unsere Kinder das bei uns lernen, was Liebe und Treue heißt, sind auch sie bereit, ihren Kindern Liebe und Treue zu geben. Auch ihrem Partner Liebe und Treue zu geben. Ehe ist also ein Bekenntnis zu Gottes guten Ordnungen, auch gegen den Strom der Zeit. Und Ehe kann erfüllt werden, aber wie? Was kann man denn tun, damit unsere Ehe wieder glücklich und erfüllt wird? Damit wir wieder so miteinander leben können, wie wir es uns eigentlich erträumt haben. Ja, wie bekommen wir wieder Frieden mit Gott? Wie bekommen wir Frieden mit dem Ehepartner? Ja, viele glauben ja, das könnte durch irgendwelche Verbesserungen geschehen, die wir an uns selber vornehmen. Und da gibt es ja jede Menge gut gemeinte Bemühungen. Ja, und wenn wir aber die Bibel lesen, dann merken wir, das reicht nicht aus, weil der Schaden viel tiefer sitzt. Ja, da kratzt man nicht so einfach an der Oberfläche, an der Kosmetik herum. Nicht? Da gibt es ja Frauen, die besuchen eine Schönheitsfarm, ja, um ihrem Mann wieder zu gefallen. Da kam die Frau nach Hause, war den ganzen Tag weg. Ihr Mann sagt, wo warst du denn? Und sie sagt, auf der Schönheitsfarm. Da guckt sie an und sagt, warum haben sie die nicht drangenommen? Ja? Also das bringt's nicht. Nee? Das kann es also nicht sein. Andere suchen vielleicht Hilfe beim Psychiater oder durch Versenkungen, durch Meditationen, durch irgendwelche fernöstlichen Religionen, durch was weiß ich irgendwas, ja. Das bringt uns nicht weiter. Andere wiederum, die das nicht wollen, die fangen an zu saufen oder greifen nach Drogen oder sonstigen Dingen, weil sie einfach nicht mehr fertig werden. Schaut, alle diese, und ich möchte es mal so sagen, Selbsterlösungsversuche, denn das ist es letztlich, enden zwangsläufig in der Sackgasse. Das ist doch geradezu so, als wenn man einen Leichnam wieder zum Leben erwecken möchte, indem man ihn schminkt. Es funktioniert nicht. Ich habe ein Ehepaar kennengelernt in diesem Jahr. Den Sohn hatte ich schon letztes Jahr im Herbst kennengelernt auf der Bibelschule, als ich dort war, um uns die Arbeit vorzustellen. Ich hatte gehofft, wir würden nächstes Jahr im Zelt dort sein können. Klappt nun leider nicht durch verschiedene Umstände. Aber jetzt wollte ich gern die Eltern von dem jungen Mann kennenlernen. Und ich war in Niederbayern und die wohnten allerdings noch 120 Kilometer weg und kamen extra an einem Abend dahin gefahren, wo ich war. Und Und ich war baff erstaunt, die Frau saß im Rollstuhl. Und der Mann schob sie liebevoll durch die Flure, er sorgte für sie. Da habe ich gedacht, Mensch, toll, die beiden. Wunderbares Ehepaar. Und dann haben sie mir beide erzählt, warum die Frau im Rollstuhl sitzt. Das ist 16 Jahre zurück. Da war ihre Ehe kaputt. Total kaputt. Und die war so kaputt, dass der Mann nach dem Gewehr griff und seine Frau erschießen wollte. Und eine Kugel durchtrennte das Rückenmark. Und seither ist diese Frau querschnittsgelähmt. Aber beide kamen durch diese tragische Geschichte zum Nachdenken und zum Glauben an den Herrn Jesus. Und sie lieben sich heute wie ein Tuttelpärchen, das solltet ihr mal beobachten. Unvorstellbar, was Gott da getan hat im Leben dieser beiden Menschen. Das ist einfach fantastisch. Ja? Schaut, die waren auch in der Sackgasse, aber sie sind herausgekommen. Die Antwort auf die Frage, wie unsere Beziehung zum Lebenspartner, zum Ehepartner und auch zu anderen Menschen wieder in Ordnung kommen kann, ist nur bei Gott zu finden. Nur er alleine kann uns Erneuerung schenken. Ja, was wir tun, das ist Renovierung unseres Lebens. Irgendwie so, wie man eine Hausfassade anstreicht. Nein, Gott will uns von innen her erneuern. Von innen heraus. Er hat uns doch geschaffen. Er kennt uns durch und durch. Und er ist auch in der Lage, uns wieder neu zu machen. Und das geschieht durch eine neue Geburt, die wir in Jesus Christus haben können. Das wird übrigens unser Thema morgen Abend sein. Nee, übermorgen. Wisst ihr, warum das notwendig ist? Weil das Gift der Sünde ganz tief in uns steckt. Das ist einfach da. Schaut, und das Gleiche gilt auch für die Beziehung zu unseren Mitmenschen und zu unserem Ehepartner. Die Sünde hat uns durch und durch verderbt und wir leben unseren Egoismus ganz tief in uns. Ganz tief. Das heißt, ich doch nicht. Ich bin doch kein Egoist. Also ich meine und ich denke und ich sage und was ich meine, das ist das Richtige. Nee? Da merken wir es, beobachten wir uns doch einmal, wie oft wir das meinen, mir und ich sagen am Tag. Merken wir ganz schnell, wie egoistisch wir sind. Wir sind durch und durch verderbt. Schaut, und wir merken das doch auch schon daran, dass wir immer darauf warten, dass der andere den ersten Schritt tut. Es hat aber auch keinen Sinn, wenn die Frau in ihr Zimmer läuft und sich aufs Bett wirft und ins Kopfkissen schluchzt, wenn was schief gelaufen ist. Redet miteinander. Da habe ich so einen kleinen Tipp für euch, wenn mal Spannungen da sind. Ihr habt ja mal als Liebe geheiratet, oder? Nehmt mal zwei Stühle, stellt sie 60 Zentimeter auseinander, ja, einander gegenüber und setzt euch einen auf den anderen Stuhl. Und dann fasst euch an den Händen. Hat einen großen Vorteil, da kann man sie nicht schlagen, wenn man sie festhält. Ja. Fasst euch an den Händen und dann sagt euch einander einmal, was euch am anderen nicht gefällt. Du sagst, da macht mein Mann nicht mit oder meine Frau nicht mit. Ne? Hast du es schon ausprobiert? Probier's mal. Ist nicht von mir der Tipp, habe ich aus einem sehr guten Ehebuch. Ja? Ich halte für ausgezeichnet. Wir haben den anderen doch lieb. Ich habe meiner Frau immer gesagt, ich bin ein komischer Kauz. Und wenn ich mal ausraste, berühre mich einfach. Das funktioniert nach fast 35 Jahren Ehe immer noch. Das ist wieder gut. Ja, da können wir miteinander beten. Schaut, die Bibel zeigt uns, wir müssen bei allem, was wir Gutes tun, ja, daran denken, wir sind durch und durch verderbt. Aus unserer alten Natur heraus können wir nichts Gutes tun. Das ist unmöglich. Bei aller Mühe kann da nichts Gutes entstehen. Und wir brauchen keine Reparatur am alten Menschen, keine bessere Erziehung oder mehr Bildung. Ja, das löst unser wirkliches Problem der inneren Zerstörtheit nicht. Nein, es ist die Neuschaffung des Lebens erforderlich. Und die schenkt uns Gott durch den Herrn Jesus. Denn er sagt es uns doch, wenn jemand in Christus ist, dann ist eine neue Schöpfung. Die alten Dinge sind vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Schau, wenn du das einmal erkannt hast, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche Jesus, dann hast du schon den Schlüssel für deine Errettung deines Problems gefunden. Ja? Denn der Herr Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. So kann er das Reich Gottes nicht sehen. Noch eins, ein viertes. Ehe ist ein Sterben. Es ist ein Sterben des Egos, das zur Liebe frei macht. Das heißt, ich gebe mich dem anderen hin, so wie Christus sich am Kreuz für uns hingegeben hat. So betont das die Bibel einmal in Epheserbrief Kapitel 5. Ja, da steht nämlich, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Der Herr Jesus ist aus Liebe zu uns in den Tod am Kreuz gegangen. Ja, er hat aus Liebe zu uns für seine Braut, nämlich die Gemeinde, die Herausgerufene, die sich retten lassen, sein Blut und Leben gegeben. Ja, und in einer christlichen Ehe sollten beide Partner auf das Kreuz des Herrn Jesus blicken, ja, und sagen, sein Tod ist mein Tod. Sein Sterben ist mein Sterben, ja, und ich habe das erkannt. Ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit ihm gekreuzigt worden und ich lebe nicht mehr für mich selbst. Wenn wir da hinkämen, hätten wir ganz viel gewonnen. Das sollte im Grundsatz die Haltung eines jeden wiedergeborenen Menschen sein. Und bezogen auf die Ehe heißt das, man hält von nichts an mehr vor dem anderen zurück. Das, was der Mann besitzt, gehört der Frau und umgekehrt auch. Da darf es auch keine Geheimnisse geben. Kleine schon, ne, so wie wird das Geburtstagsgeschenk ausschauen oder irgend sowas. Ne? Aber wir sollten dahin kommen, wie Ruth das zu ihrer Schwiegermutter gesagt hat, wie wir es im Buch Ruth lesen. Wo du hingehst, will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Und nur der Tod kann uns scheiden. Ja, das heißt, alles ist also gemeinsam. Ja, natürlich sind solche Aussagen nicht mehr zeitgemäß, ich weiß das. Aber sie sind gottgemäß und das ist das Entscheidende. Darum geht's. Ja, in der Ehe gilt wie vielleicht nirgendwo sonst das Grundgesetz der Nachfolge des Herrn Jesus. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite aber auch, wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwegen, der wird's behalten in Ewigkeit, der wird es finden. Ja, das heißt, in der Ehe zuallererst das zu suchen, was meinem Partner, meinem Ehepartner, meinen geliebten Menschen nützt, was ihm dient und was uns hilft, miteinander uns auch für den Herrn Jesus einzusetzen. Schaut, und wenn wir durch den Glauben und durch den Heiligen Geist von neuem geboren sind, ja, dann können wir wieder eins sein, auch in dem Herrn Jesus, in dem Partner, wie der Herr Jesus das doch betet, auch im hohen priesterlichen Gebet, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie in uns eins seien. Ehe ist also ein Sterben, aber es gibt eben neues Leben durch diese Wiedergeburt. Das heißt, der Herr Jesus Christus kommt durch den Glauben in dein Herz, wenn du ihm dein Leben anvertraust. Und er vergibt dir deine Sünde. Und so stellt er diese verlorene Einheit mit Gott wieder her, ja, die wir verloren haben durch den Sündenfall damals im Paradies. Und du wirst merken, wenn der Herr Jesus die Herrschaft in deinem Leben bekommen hat, dann verändert er dein Denken. Er verändert dein Inneres. Je mehr Raum du ihm gibst, umso mehr wird er dich verändern und in sein Bild umgestalten. Und wenn er das bei deinem Ehepartner auch so tun kann, dann ist Harmonie vorprogrammiert. Dann funktioniert das. Ehe ist ein Sterben, aber sie sind nun nicht mehr zwei, so heißt es, sondern ein Fleisch. Da meint der Herr Jesus nicht allein die sexuelle Vereinigung, sondern er meint das Leben insgesamt. Schaut, und eines unserer größten Eheprobleme besteht darin, dass man zwar geheiratet hat, aber man trotzdem man selbst bleiben will. Da fürchtet jeder so um seine Eigenständigkeit, um seine Rechte, um seine Selbstbestimmung, um seine Identität, so um sein persönliches Profil. Wer das alles behalten will, der sollte besser nicht heiraten. Der soll's lieber lassen. Ja, denn Ehe bedeutet ganz einfach Hingabe an den anderen. Das bedeutet Selbstaufgabe für den anderen. Es bedeutet gewissermaßen Verschmelzung. Das bedeutet biblische Ehe. Wenn man heute von Partnerschaft redet, das ist was ganz anderes. Das ist nicht das, was die Bibel unter Ehe versteht. Es ist zwar schön, einen Partner zu haben, Aber es ist noch besser, wenn das 2 in 1 wird, oder? Es ist doch wesentlich besser. Und wer mit seiner Frau oder mit seinem Mann, ja, je nachdem, eins sein will, zugleich aber 2 bleiben möchte, versucht doch etwas Unmögliches zu machen. Entweder man gibt sich gegeneinander, gegenseitig einander hin, und da ist die Gegenseitigkeit entscheidend, und erlebt eine beglückende Erfüllung im völligen Einssein im ganzen Leben. Oder jeder sucht sich selbst, und das endet dann im Streit, in Zerrüttung, in Einsamkeit und irgendwann beim Scheidungsanwalt. Ja, aber man redet ja heute fast nur noch von Selbstentfaltung, von Selbstfindung, ja, und Selbstverwirklichung. Wir Menschen haben uns zum Nabel der Welt erklärt, ja, und uns selber in den Mittelpunkt unseres Lebens gestellt. Das ist unser Problem. Aber für eine gute Ehe gilt Bereitschaft, in dem anderen aufzugehen, für ihn zu leben, ihn zu unterstützen, ja, für ihn da zu sein und sogar die Bereitschaft, für den anderen zu sterben. Welcher Mann ist hier, der das für seine Frau tun würde? Schaut, nur so kann eine Ehe glücklich sein. Wir sind doch nicht Partner mit Verträgen, sondern sind eins in Christus. Ja, wir sind verschmolzen in dem Christus, in ihm. Und wir dürfen diese Ganzheit genießen. Wir dürfen unser Leben miteinander teilen. Und nur da, wo unser Leben rückhaltslos geteilt wird, kann es auch fruchtbar sein. Schaut, und aus diesem Sterben in der Ehe geht es kann nicht aus der Kraft emotionaler Liebe gelebt werden. Weißt du, es ist nicht die Menge deiner Küsse, es ist nicht die Hitze deiner Liebkosungen, die ein tragfähiger Grund für eine Einheit sind und ein lebenslanges Glück sind. Nein, nein. Die Kraft zu einer solchen Ehe ist auch nicht in unserem Willen, sondern allein bei Gott zu finden, durch den Herrn Jesus. Wir schaffen es nicht. Und wenn du in deinem Herzen akzeptieren willst, was die Bibel zu diesem Thema sagt, dann gib einfach mal deine Vorbehalte auf. Ja, leg das alles ab. Sei bereit, dich dem anderen bedingungslos hinzugeben. Ja, und warte nicht, bis du sicher sein kannst, dass der andere das genauso macht. Der Herr Jesus hat uns doch auch ohne Vorbedingung geliebt, oder? Er ist für uns in den Tod gegangen. Und er bittet uns, lass dich versöhnen mit Gott. Gib deinen Stolz auf und beuge dich vor den Herrn. Ehe ist ein Sterben. Ich habe es schon gesagt, ein sterbendes Ego, das zur Liebe frei macht. Und wo Ehe nicht so übernommen wird, kann sie eigentlich kaum gelingen. Ja, weil sie ein Abglanz des Sterbens an Jesus ist für diese Welt. Dann letzter Punkt. Ich habe euch ja gestern gewarnt, es geht heute ein bisschen länger. Aber ich bin am letzten Punkt angekommen. Eine Ehe soll nicht geschieden werden. Was sagt uns denn der Herr Jesus? So sind die zwei nicht mehr ein, nicht mehr zwei, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Warum denn nicht? Weil Ehe eben ein lebenslanger Bund in Gottes Augen ist. Und deswegen sprechen wir vom Ehebund, der beim Standesamt unterschrieben werden muss. Ja? Also wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und wird seinem Weibe anhangen. Das ist mal das Entscheidende. Schaut, es gibt doch keine stärkere verwandtschaftliche Beziehung oder Bindung als die eines Ehepaares, oder? Gibt's nicht. Gott sieht diesen Bund gewissermaßen als einen Bund mit ihm. Und das geht nur, wenn wir die Bibel auch zum Maßstab für unser Leben machen. Das heißt, wer den Bund der Ehe bricht, ist auch bereit, seinen Bund mit Gott zu brechen. Das hat immer fatale Folgen. In Sprüche 2 wird uns das einmal sehr deutlich gesagt. Da heißt es von der Ehebrecherin, die die Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Darüber sollten wir nachdenken. Also einer, der aus der Ehe ausbricht, vergisst den Bund, den er mit Gott geschlossen hat. Der Bund mit Gott, er wird uns ja als ein Abbild genommen für unsere Ehe, ja? Und wir lesen im Propheten Hesekiel Kapitel 16, ich schwor dir und machte einen Bund mit dir, spricht der Herr, und du wurdest mein. Der Ehebund beschreibt also die gleiche Beziehung, die Gott mit seinen Kindern haben will. Genau die gleiche Beziehung. Und deshalb wird auch die Liebe des Herrn Jesus zur Gemeinde mit der ehelichen Liebe im Neuen Testament verglichen. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Schwere Kost, ne? Aber ihr lieben Ehepaare und ihr, die ihr nochmal eins werden wollt, ne? Für Gott ist jede Ehe ein Bund gleich seinem Bund mit seinen Auserwählten und deshalb verabscheut Gott die Ehescheidung. Wir lesen im Propheten Maleachi, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, welcher du nun untreu geworden bist, obschon sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Niemand werde der Frau seiner Jugend untreu, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr. Warum eigentlich, wenn man sich doch nicht mehr verträgt? Dann ist die Ehe oftmals der 30-jährige Krieg. Ja? Ein Duell und nicht ein Duett. Warum eigentlich? Weil sie, wenn sich beide nicht beugen wollen, wenn sie beide sich nicht vor Gott beugen wollen. Ja? Schaut, warum hasst Gott die Scheidung? Weil Gott treu ist. Weil sein Wesen und Charakter treu ist. Er hält seinen Bund, er hält seine Verheißungen. Ja? Gott ist treu und er erwartet von uns auch treu zu sein. Ja? Das dürfen wir sehen. Und müssen wir sehen. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Gott ist es doch, der ein Ehepaar zusammenführt. Du sagst, Moment, ich habe Gott aber noch gar nicht gekannt, als ich geheiratet habe. Hat man gerade vorhin im Zeugnis gehört. Ja, ich bin davon überzeugt, auch euch hat Gott zusammengeführt. Das dürft ihr heute auch so bestätigen. Ja, schaut, auf der einen Seite ist die Eheschließung ja eine freie Willensentscheidung. Da habe ich doch gesagt, ja, ich will. Oder? Wir haben uns füreinander entschlossen und füreinander entschieden und haben gesagt, ja, ich will. Wir haben gehört, die Ehe ist ein Geschenk Gottes an uns, nach seinem Willen und Wohlgefallen. Ja? Und es ist ein Geheimnis, wie Gott so Eheleute zusammenfügt. Da lesen wir einmal in den Sprüchen drei Dinge, so sagte Salomo, drei Dinge sind es, die zu wunderbar sind und vier, die ich nicht verstehe. Das ist der Weg des Adlers am Himmel. Ich weiß nicht, woher er kommt, wohin er fliegt. Ja, das ist der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Meer und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Wie hat Gott euch zusammengebracht? Ich bin in Oberammergau, Oberbayern geboren, meine Frau in Gernsbach im Schwarzwald. Ich war in der Zwischenzeit in Norddeutschland in der Bibelschule, habe in einer Freizeit am Starnberger See geholfen. Und da hat meine Frau mich kennengelernt. Ich habe sie erst ein Jahr später kennengelernt. Ja, da habe ich keine Augen gehabt damals dafür. Schaut, Gott führt uns zusammen. Und das dürfen wir akzeptieren und uns daran freuen. Und wenn eure Liebe erkaltet ist, dann erwägt bitte niemals die Scheidung. Weist aber diese Gedanken nicht in erster Linie zurück wegen der Kinder oder was werden die Leute sagen, was wird die Familie sagen oder sonst irgendetwas. Nein, ja, oder wegen der Gemeinde. Nein, sondern weist diesen Gedanken zurück, weil Gott euch zusammengefügt hat. Ihr seid von Gott zusammengebunden. Und wisst ihr, wenn man da etwas zusammengeleimt hat, etwas zusammengeklebt hat, hast du schon mal versucht, so etwas wieder auseinanderzureißen? Da geht was kaputt, oder? Da geht was kaputt. Das löst sich nicht einfach wieder so. Das gehört zusammen. Nicht? Am Beginn eurer Ehe wolltet ihr das doch auch. Und das soll sich jetzt auf einmal geändert haben? Es ist schlimm, wenn man den menschlichen Willen immer in den Vordergrund stellt. Nicht? Gott ist anders. Bei ihm gibt es keine Veränderung. Was er von Ewigkeit her gewollt hat, will er jetzt auch noch. Und eure Wege waren gute Wege. Vielleicht waren es auch verschlungene, möglicherweise sündige Wege. Aber durch die gute Führung Gottes seid ihr zusammengefügt, seid ihr zusammengekommen. Und denkt daran, Gott hat euch zusammengefügt. Und das soll der Mensch nicht trennen. Niemals. Erkennt das doch bitte als den heiligen Ratschluss Gottes. Und wenn du sagst, aber ich weiß nicht, meine Ehe ist so kaputt, dann geh in die Seelsorge. Beide. Es hat auch keinen Sinn, wenn nur einer sich beugt. Müssten sich schon beide beugen. Das ist schon wichtig. Ja? Und deshalb möchte ich es einfach mal so sagen. Willst du nicht heute auch diesen heiligen Gedanken des Herrn Jesus ergreifen und sagen, Gott, vergib mir, dass ich mit diesen Gedanken von Trennung und Scheidung beschäftigt habe. Ich bitte dich, lass es mich lernen, meinen Ehepartner anzunehmen als ein Geschenk und einen Ratschluss von dir und deiner Liebe und Güte, auch wenn mein Partner schwierig ist.